Ja, mögliche Kritik von Teilnehmenden an mir und meinem Training, das ist das, was Trainerinnen am meisten befürchten. Wie gehe ich damit um? Bin ich dem gewachsen? Kann ich das aushalten? Ja, wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke, dann hatte ich vor möglichen Einwänden und Kritik auch so ziemlichen Bammel. Und ich habe so gedacht, uah, wenn sowas kommt, das ist das K.O. für meine Trainings.
Ja, und wie schaut die Realität aus? Ich erlebe es äußerst selten, dass eine Kritik an mir oder meinem Training kommt. Mal Hinweise, mal so Wünsche, meistens etwas, wo ich das, wenn ich das erfüllen würde, was anderes auf der Strecke bleiben würde, irgendwas ersetzen müsste. Aber jetzt so, dass mich es aushebelt und ich damit nicht klarkomme, ist so selten. Also ich kann mich gar nicht so richtig erinnern. Es gibt ein paar Punkte und wir werden ja auch darauf eingehen, was so kommen könnte, was oder was angehende Trainerinnen befürchten. Wie ist eure Erfahrung? Eine hat schon angefangen.
Also Befürchtungen kenne ich auch. Als ich damals begonnen habe, Trainings zu geben, hatte ich die auch. Was mir so aufgefallen ist im Laufe der Jahre, wo ich auch mit anderen Trainern gearbeitet und gesprochen habe, ist, dass die meisten sagen, na klar, wir hatten auch Befürchtungen. Die meisten Befürchtungen, die wir, also Anja und ich und auch andere Trainer hatten, sind aber nie eingetreten.
Das sehe ich genauso. Also es ist ganz, ganz selten, dass irgendwas nicht passt. Und ja.
Ja, und ich merke einfach Kritik. Wir haben so sehr Angst vor Kritik. Und ich habe im Laufe der Zeit einfach gelernt, ich könnte das auch als Hinweise sehen. Wenn Menschen etwas äußern, was ihnen nicht gefällt, was ihnen nicht passt, dann sind das Veränderungswünsche, weil einfach die Bedürfnisse nicht bedient werden. Ich kann das als Kritik sehen. Muss es aber nicht, sondern ich kann es eben auch sehen, ah, da macht jemand aufmerksam, dass für ihn etwas nicht stimmig ist. Und das ist doch wunderbar. Und heutzutage bin ich ja dankbar dafür, dass Menschen aufzeigen und sagen, hey, das passt für mich nicht, ich hätte das gerne anders, weil dann kann ich darauf eingehen. Und viel schwieriger erlebe ich dann die Situation, wo Menschen nichts sagen, aber hinterher aus dem Training rausgehen und vielleicht auch beim Vorgesetzten sagen, ja, das Training hat ja gar nichts gebracht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Letztendlich heißt es ja auch von Marshall Rosenberg, Vorwürfe, Kritik ist ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Mehr ist es ja letztendlich gar nicht. Und es wird ja dann zur Kritik, wenn ich es persönlich nehme. Wenn ich aber in diesem Augenblick einfach nur neugierig bin, von welchen Bedürfnissen erzählt mir die Person, dann ist es tatsächlich wirklich eine Information, die mich neugierig macht. Und die ich dann also wo ich dann abwägen kann, ne? Inwieweit kann ich diese Bedürfnisse berücksichtigen und inwiefern korreliert das mit den Bedürfnissen der anderen, also der Gruppe, und lässt sich eine Strategie finden, ja, wo wir irgendwie alles mit einbeziehen können. Und mehr ist es ja eigentlich gar nicht.
Ja, ich stimme dir
Ja,
alles
also.
zu und weil du gerade korrelieren sagst, das Wort muss ich erstmal übersetzen. Und ganz am Anfang meiner Trainerkarriere hatte ich eben die Situation, wo ich mal Win-Win-Situation auf dem Flipchart draufgeschrieben habe. Und eine Teilnehmerin, die schon aus dem Bildungsbürgertum kommt, hat gesagt, was heißt denn das? Das verstehe ich nicht. Also ich muss das übersetzen. Und da war ich dankbar für die Kritik oder für den Hinweis. Weil ich habe dann wirklich versucht, jedes Fremdwort zu übersetzen, was es gibt. Und ich weiß auch manchmal Teilnehmer aus den Trainerausbildungen darauf hin, dass sie doch wenn es geht, das übersetzen, weil sonst verlieren sie vielleicht manchmal andere Menschen. Und da ist auch so eine Tendenz, die ich gerade erlebe, bei jungen Menschen, die sehr viele englische Wörter mit einfließen lassen, Content und was. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle das immer verstehen. Und da bin ich schon immer dankbar, auch wenn da sowas kommt, mich mit Gedanken machen kann dann.
Ja, letztendlich sind es Unterstützungshinweise. Also wir können davon lernen, wir können auch davon profitieren, wir können unsere Trainings anpassen, wir können unsere Trainings bereichern. Also aus meiner Sicht, schätze.
Und ich habe dann auch gerade so einen Gedanken zum Thema Befürchtungen. Also genau genommen gefällt mir das ganz gut, dass angehende Trainer Befürchtungen haben. Und mir gefällt das auch immer wieder gut, wenn Anja und ich mal Befürchtungen haben bei neuen Trainings oder bei ganz neuen Gruppen, weil diese Befürchtungen lassen uns ja auch ein bisschen achtsam und nachdenklich werden, ne? So in der Rückschau weiß ich, dass immer wenn ich Befürchtungen hatte, ich genauer vorbereitet habe, nochmal nachgedacht habe und achtsam mit den Themen war. Und ich glaube, wenn wir keine Befürchtungen hätten vor Trainings, dann würden wir irgendwie reinstolpern und das irgendwie machen. Insofern sehe ich diese Befürchtungen, die wir manchmal haben, auch als Unterstützung, da eine sinnvolle Qualität zu erarbeiten. Und bin da ganz dankbar, dass ich vorher Sorgen habe manchmal. Wie wird das sein? Was könnte da kommen? Was werden
Ja,
die Leute sagen?
dann strengen wir uns einfach mehr an, Olaf, gell?
Genau. Ja, genau,
Ja.
das meinte ich. Schön, dass du es so
Genau.
kurz zusammenfassen kannst.
Ja, ich habe dir gut zugehört.
Ja.
Was mir jetzt gerade noch kommt, weil ich war jetzt selber ein bisschen perplex, wo ich jetzt über das Thema nachgedacht habe. Eigentlich kommt ja ganz selten Kritik. Beuge dieser Kritik eigentlich automatisch vor, weil ich regelmäßig frage, ob es Wünsche gibt. Also gibt es Wünsche für den nächsten Tag? Was brauchst du noch, damit du zufrieden aus diesem Training gehst? Damit lade ich quasi sogar ein explizit Menschen, oder greife ich das von dir, Anja, auf, Veränderungsideen einzubringen oder eben transparent zu machen, was sie bräuchten. Und indirekt bringe ich sie auch in die Verantwortung, weil du gerade sagtest, ja, es ist natürlich, die andere Alternative wäre ja, dass sie sich dann nach dem Training beim Vorgesetzten oder so beschweren. Und dadurch, dass ich sozusagen diese Einladung ausspreche, diejenigen, die vielleicht nichts sagen würden, bringe ich in die Verantwortung, was also zu äußern, wenn sie was anders haben wollen. Und bei den anderen ist es so, dass sie dann tatsächlich sich überlegen, passt das eigentlich so, wie es ist, oder brauche ich gerade was anderes? Und damit beugt man dem eigentlich vor, dass das irgendwie, dass aus der Mücke ein Elefant wird und dann plötzlich platzt das heraus und dann hat man so eine unschön verpackte Kritik.
Eine unschön verpackte Wortmeldung.
Wortmeldung. Und dann hat man
Sehr
eine
gut.
unschön verpackte Wortmeldung.
Eine
Ja, ich würde
Wortmeldung in Alltagssprache.
gerne ein paar Punkte, konkrete Punkte rausgreifen, was so kommt von Teilnehmerinnen aus den Ausbildungen oder auch was ihr schon mal gehört habt. Ich habe zum Beispiel auch einen Teilnehmer gehabt, dem war extrem wichtig, dass wenn ich Zeiten ankündige, Mittagszeit von bis, dass ich das ganz genau einhalte und keine Minute überschreite. Und ja, es war mein eigener Anspruch und ich habe oft die Erfahrung gemacht, beim Essen dann dauert es länger und dann ratscht man und dann gehe ich zurück und komme doch ein bisschen zu spät. Und grundsätzlich versuche ich das einzuhalten, was ich sage. Und gleichzeitig jetzt gerade meine Jahresgruppe, die sind so entspannt und wollen dann lieber noch ein Espresso gehen, als pünktlich anzufangen. Und dann sage ich mir halt, ich bin ja Dienstleister. Es geht da nicht um meine Struktur. Ich kläre das, wie es ausschaut in der Gruppe, wenn wir die Zeit nicht ganz einhalten und wenn ich da eine Rückmeldung bekomme und keine Einwände, Rückmeldung von dem, ja, wir wollen es lieber ein wenig entspannter haben und für uns ist es auch ganz wichtig, da so damit umzugehen, dann gehe ich mit. Also das einerseits gehe ich mit dem, was die Gruppe möchte und andererseits versuche ich, meine Struktur oder das, was ich sage, einzuhalten. Und wenn da jemand kommt und mich darauf hinweist, ja, dann ist das einfach nur Unterstützung, dass ich halt da mehr darauf achte.
Und ich würde an dieser Stelle auch gern nochmal differenzieren, also einen Unterschied machen. Handelt es sich um Zeitverschiebungen innerhalb der Seminarzeit? Also ich sag, ich mache jetzt später Pause, komme später von der Mittagspause zurück? Oder betrifft es zum Beispiel die Uhrzeit, wann das Training endet an einem bestimmten Tag? Und da bin ich ganz klar, also es gibt eine Ausschreibung, da stehen da die Seminarzeiten drauf und die sind zunächst mal unverrückbar, weil Menschen sich natürlich unter diesen Konditionen anmelden. Die haben vielleicht Nachfolgetermine, wollen allerdings nichts verpassen. Und wenn dann sich doch mal eine Situation ergibt, wo man merkt, es könnte später werden, dann spreche ich das rechtzeitig an, dass ich sage, vermutlich werden wir jetzt eine Viertelstunde überziehen. Passt das für alle? Gibt es Einwände dazu? Also dann hole ich das schon ein. Und wenn dann kein Konsens ist, dann halte ich mich an die Uhrzeit. Also dann lasse ich halt gegebenenfalls was weg und halte mich aber dann wirklich an diese Uhrzeit.
Ja, ich bin noch so beim Überlegen, welche von diesen möglichen Kritikpunkten, also hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein Geld anders investiert. Also es gibt so Sachen, da merke ich, das sind auch für mich so Triggerpunkte. Oder das stimmt ja gar nicht, was Sie da erzählen. Oder das ist doch alles Unsinn. Oder also das Training hätte ich mir echt sparen können. Also es gibt so Punkte, wo ich merke, das macht etwas mit mir. Da fällt es mir schwerer, dahinter zu blicken, welche Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt und wohlwollend auch zu bleiben. Also ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass ihr solche bestimmten Rückmeldungen, wenn die kämen, dass es die euch dann eher aus den Socken haut?
Ja, denke schon. Gleichzeitig, wenn ich dir dazu höre, was du da jetzt gerade so an mögliche Kritik aufgezählt hast, habe ich keinen einzigen von diesen vier oder fünf Formulierungen jemals gehört. Nicht mal ansatzweise.
Nee, Anja sagte gerade kämen, ne? Wenn die kämen, wie würde man damit umgehen? Da sind wir für mich so wieder bei dem Thema Befürchtungen, ne? Wir haben ja jetzt hier die Sätze ein bisschen uns daran orientiert, die wir in der Trainerausbildung gesammelt haben. Was befürchten Teilnehmende, ne? Also wir haben die auch noch nicht gehört, diese Sätze.
Ja.
Aber klar, es gibt Sätze, da würde man ganz schön getriggert sein, das glaube ich auch. Nach einem Training zu hören, ja, das Geld hätte ich besser woanders investiert, da müsste ich auch schlucken. Hätte ich ein großes Bedauern.
Gut, mein Umgang wäre Forschung, was ist, steckt dahinter? Neugier, Erkunden.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das will abgeholt werden, das will dann irgendwie besprochen werden. Auf jeden Fall.
Ja, und gleichzeitig gilt es auch so dahinter zu gucken, weshalb triggert mich das besonders an? Also da ist ja auch bei mir etwas, vielleicht innere Wölfe, die dann heulen. Und ja, also da ist es auch gut, sich innerlich vorzubereiten, ne? Also wie kann ich mit mir empathisch umgehen? Ich habe mich gerade so dran erinnert an einen Satz, den Klaus Karstedt gesagt hat, in seinen Trainings immer wieder: Wir haben keine Angst vor den Rückmeldungen anderer. Wir haben Angst davor, wie wir selber mit uns umgehen, wenn wir bestimmte Rückmeldungen bekommen. Also den Satz kann man gerne noch mal zweimal hören. Also wir haben keine Angst vor den Rückmeldungen anderer, sondern wir haben Angst, wie wir selber mit uns umgehen, wenn wir bestimmte Rückmeldungen hören. Und das merke ich eben immer wieder, weil diese Sätze, wenn die kämen, es sind nicht die Sätze an sich, die mich so aus den Latschen hauen, sondern es ist eher mein Umgang mit mir selber, wenn ich das höre.
Also für mich wäre es beides. Einmal, wenn ich die Sätze höre, wie gehe ich jetzt in der Situation zeitnah mit diesem Teilnehmenden um? Also was kann ich mit dem besprechen? Was kann ich dort irgendwie tun in dem Moment, wo ich solchen Satz höre? Und das mich selbst in Frage stellen, klar, das käme hinterher auch nochmal. Aber ich glaube schon, das wäre eine Herausforderung, da erstmal standhaft zu sein und zu sagen, hey, okay, lass uns mal überlegen, woran hat es gelegen, ne? Dass du nichts mitnehmen konntest hier.
Ja, und ich glaube, dass es uns schwerer fällt, ist einfach, dass wir dann solche Gedanken im Kopf haben oder die dann plötzlich ganz schnell präsent, vielleicht auch im Unterbewussten, aber da sind, die dann sagen, ja, wusste ich doch, bist als Trainerin nicht gut genug oder du schaffst es einfach nicht. Und die springt dann an und deswegen werden wir aus, ist meine Sicht, so wackelig dann und können dann vielleicht auch nicht so empathisch auf den anderen eingehen.
Dabei kann es viele andere Gründe haben, dass dieser Mensch hinterher feststellt, es wäre besser gewesen, sein Geld woanders investiert zu haben. Vielleicht hat der Mensch die Ausschreibung nicht so verstanden, wie wir sie gemeint haben. Vielleicht hat er gemerkt, ah, das, was dann inhaltlich gemacht wird, das löst ja gar nicht seine Probleme. Also, die Gründe können ja vielfältig sein. Es muss gar nicht an uns liegen. Das wäre auch noch ein Gedanke, den ich mir dann wünschen würde, ihn akut da zu haben.
Das ja aus eigener Erfahrung. Ich hatte in der Anfangszeit Schwierigkeiten, wenn ich Rechtschreibfehler auf meine Flipcharts hatte. Und das ist etwas, was nicht meine Stärke ist. Gibt es andere, die sind da wesentlich fitter. Und da kam dann schon öfter mal die Rückmeldung, du, das schreibst mit Doppel-S oder da gibt es da und da. Und da auf deins, Anja, da habe ich schon gemerkt, das macht was mit mir. Das fällt mir schwer zu hören. Und ich hatte dann eine Erfahrung bei einer Assistenz beim Klaus Karstedt, wo ein Teilnehmer war, der in der Gruppenarbeit, wo keiner am Flipchart gehen wollte, gesagt hat, ja, ich schreib's, aber ihr müsst mir helfen. Ich habe eine Leserennschreibschwäche. Und ich glaube, er hat bei jedem zweiten oder dritten Wort uns gefragt und der war Mentaltrainer für Profisportler. Und ich dachte mir, was für ein Mut oder was für eine, also er hat so viel Respekt von mir bekommen, so damit umzugehen, sich dahinzustellen und sich da so zu zeigen. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich auch machen. Ich kann auch einfach nur sagen, ja, das ist nicht meine Stärke, danke für den Hinweis, werde ich ändern. Und dann weitergehen. Also das ist schon manchmal hilfreich, so Vorbilder zu haben, wo man es nachmachen kann. Und seitdem, ja, fühle ich mich wohl dabei, wenn mich jemand ertappt, wenn ich mal wieder was nicht grammatikalisch richtig geschrieben habe.
Ja, ich muss gerade innerlich so schmunzeln, weil ich denke da auch an meine Schreibfehler. Also ich habe gerade gedacht, also ich schreibe manche Worte eben auch anders, als wie der Duden das vorgibt. Einfach weil ich auch mit einer Leserechtschreibschwäche, weil ich die einfach mitbekommen habe. Und am Anfang ging mir das selber so, dass ich wirklich richtig rot angelaufen bin und mich das so aus der Fassung gebracht hat, dass ich gar nicht mehr gut zuhören konnte. Und merke jetzt so, wenn ich jetzt so rückblickend drauf gucke, dass ich da wesentlich gelassener bin und denke, ja, genau. Und trotzdem stehe ich da vorne und trotzdem schreibe ich, übernehme die Verantwortung. Und ja, manche Worte sind halt Anja-Worte. Ne? Da sind die Buchstaben halt etwas anders gesetzt, als wie es im Duden steht.
Ja, das zeigt wieder deutlich so diese tief in uns verwurzelte Angst vor Fehlern, ne? Und dieser Wunsch, immer alles richtig zu machen, gerade wenn man da vorne steht. Also was ich ja eigentlich wichtig finde, ist, dass der Sinn des Wortes irgendwie erkennbar ist. Und dass es dann meistens auch einen Rechtschreibfehler enthält. Ja, und gleichzeitig, mich stört es auch. Ich verbessere die dann auch immer, wenn ich mal einen habe. Und ich weiß auch, für manche Teilnehmende ist es wichtig, dass das da korrekt angeschrieben ist. Wobei es dem Sinn ja keinen Abbruch tut, ne, eigentlich.
Was für mich auch passt in diese Richtung, so Kritik von Teilnehmern dann an mir oder meinem Training. So meine Vorstellung, wie ich als Trainer gestartet bin, wie ein Trainer auszuschauen hat. Weil haben auch notiert von Teilnehmern dann deine Kleidung, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie schaust du denn aus? So ungefähr. Und ich hatte dann eine bestimmte Vorstellung, war dann bei einem Kollegen im Training und sehe den, wie der mit Barfuß und mit zerrissener Jeans da vorne steht und dachte mir, aha, so kann man auch Training geben, was dann meine Gedanken dazu etwas verändert hat und ich lockerer geworden bin und einfach meinen Stil gefunden habe und klar angepasst an die jeweilige Zielgruppe auch, aber da ein bisschen lockerer damit umzugehen. Und ich habe auch noch nie was gehört.
Ich habe noch was beizutragen zu dem Thema Rechtschreibfehler. Da muss ich auch an Klaus Karstedt denken, weil ich ihn mal gefragt habe, sag mal, Klaus, was machst du eigentlich, wenn du dich mal verschreibst? Also jetzt jenseits mal von Rechtschreibfehlern verschreiben. Und da hat er, ohne mit der Miene zu zucken, einfach gesagt, überkleben. Und das hat mir so, also es begleitet mich regelmäßig, weil es erspart mir Flipcharts, wenn ich mich mal verschreibe, immer von vorne nochmal zu schreiben. Und gerade wenn so Situationen kommen, die ich auch kenne, wo ich irgendwo einen Rechtschreibfehler drin habe und ich werde darauf hingewiesen, dann habe ich halt immer so einen Prittstift dabei und so eine Schachtel mit kleinen Papierschnipseln und überklebt das relativ schnell und dann ist die Sache eben erledigt. Weil es gibt eben Teilnehmende, die sich dann nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren können, weil sie das so ablenkt, dass da was anderes geschrieben ist, wie es eigentlich gehört. Und in anderen Situationen bin ich auch schon künstlerisch damit umgegangen, dass ich dann aus irgendeinem Buchstaben, der zu viel war, halt eine Blume gemacht habe. Ja? Also da habe ich halt einen Stängel gemacht über den Blumen und dann Blümchen und so weiter. Und ich verwende teilweise diese Flipcharts nach wie vor auch mit Blumen und weise gleich darauf hin, wenn es wundert, dass in dieser Flipchart mittendrin zwei Blumen sind. Das sind ehemalige Rechtschreibfehler, ne? Auf denen die gewachsen sind. Also auch vielleicht ein humorvoller Umgang damit. Und macht wahrscheinlich auch mit einem selber etwas. Also ich sage, ach, da mache ich einfach eine Blume raus.
Das ist eine schöne Idee, die gefällt mir gerade.
Man sollte natürlich nicht vor lauter Blumen dann den Text nicht mehr lesen können, aber wenn sie es in Grenzen hält, dann.
Ja.
Sonst heißt dann womöglich noch, das ist ein Wald- und Wiesentrainer. Das möchte ich natürlich auch wieder nicht.
Ich habe gerade an meine Tante gedacht, die gerne gestrickt hat. Und die hat aus jedem Fehler, irgendwo, wo eine Masche verloren gegangen ist, hat sie immer Blumen drauf gemacht. Und dann war das eine Häkeldecke mit lauter Blumen letztendlich.
Ja, das ist die Blumenstrategie. Also das ist
Ja.
Flower Power.
Können wir mal einen eigenen Podcast von machen.
Ja, was
Ja, mir
ich
fällt,
auch.
also ich hänge noch so an diesem Gedanken, so, also, an diesen Gedanken, also warum sind eigentlich jetzt Rechtschreibfehler so wichtig? Warum beschäftigen die Teilnehmenden? Warum beschäftigen die uns als Trainer? Der Sinn, habe ich eben schon mal gesagt, der Sinn ist doch eigentlich das Entscheidende, dass der rüberkommt. Mir fällt da noch so eine kurze Anekdote ein von Gerald Hüther, den haben wir mal im Live-Vortrag erlebt. Und der hat in diesem Live-Vortrag, das war so Jahr 2020, glaube ich, 2019, der hat da nicht gegendert an jeder Stelle. Gendern war damals schon ein Thema und er hat das nicht an jeder Stelle hinbekommen. Und es gab eine aufmerksame Teilnehmerin, die hat halt jedes Mal darauf hingewiesen, dass er jetzt wieder nicht gegendert habe. Und er hat am Anfang dann zwei, dreimal gesagt, ja, sorry, ich achte da drauf. Ich hatte den Eindruck, er wird ungeduldiger da mit sich und der Teilnehmerin, als sie immer wieder darauf hinwies, er hätte wieder nicht gegendert. Und irgendwann schien ihm so ein bisschen der Kragen zu platzen, weil dann wurde er klar und deutlich. Er sagte, oder fragt die Teilnehmerin, ob sie auch wahrnehmen könne, dass er sich bemüht. Und ob sie anerkennen könne, dass das etwas sprachlich Neues sei, das Übung braucht. Und ob es nicht eigentlich wichtiger wäre, ihn damit wenig in Ruhe zu lassen, weil er möchte sich doch eigentlich lieber auf den Inhalt des Vortrages konzentrieren und das auf den Punkt bringen, was er zum Ausdruck bringen möchte. Und ob sie wirklich denkt, dass seine Achtung vor Frauen sich darin ausdrückt, dass er perfekt gendert. Ob man nicht auch unterstellen könnte, dass seine Achtung vor dem weiblichen Geschlecht auch dann da wäre in voller Größe, wenn er mal nicht korrekt gendert. Und es gab Applaus für diesen Zwischenimpuls. Fand ich total schön. Ja, und die Hinweise unterblieben dann auch.
Wäre auch eine extra Episode wert, die Frage gendern, nicht gendern, wie damit umgehen. Und mir gefällt es, was ich von dir gehört habe. Olaf, danke.
Ja, für mich passt das jetzt insofern rein, weil auch das ist ja ein Umgang mit Kritik, ne? Also einfach mal deutlich machen halt, ne? Wie denke ich da gerade drüber? Als
Ja.
Betroffener über die Kritik, die ich da höre. Finde ich die angemessen, ne? Finde ich die sinnvoll? Finde ich die unterstützend für das Ergebnis, was ich da mit einem Vortrag oder mit einem Seminar erzielen möchte?
Für mich passt auch da ein Punkt, der auf der Liste steht, den Teilnehmern, die gesammelt haben. Der andere Trainer hat das anders erklärt oder die andere Trainerin hat das anders erklärt. Oder könnte man auch sagen, die andere hat aber gegendert.
Ja.
Und meine Meinung dazu ist, na ja, Gott sei Dank gibt es so unterschiedliche Trainerinnen-Typen einfach Und ich habe so viel assistiert, ich habe so viel kennengelernt und ich habe für die meisten einfach große Wertschätzung, wie sie es machen, und ich mag es anders. Und ich glaube, mein Umgang damit ist einfach, ja, es darf sein, dass andere das anders machen, und such dir das aus als Teilnehmerin, such dir das aus oder die Persönlichkeit aus, wo dir der Stil gefällt oder der Umgang oder wie es macht. Ist es mehr prozessorientiert oder ist es mehr strukturiert und inhaltlich? Ja. Und auch ganz auch locker möglich, ganz entspannt damit umzugehen.
Ja, und wenn ich alles immer wieder so sehe, wie Hinweise die Menschen geben, dass sie sagen, ja, damit ich mich voll einlassen kann auf die Schönheit, auf das, was du sagst, auf das, was du präsentierst, dazu bräuchte ich halt das und das, ne? Sei es Flipcharts, die so geschrieben sind, dass ich dem gut folgen kann, oder sei es, dass gegendert wird, weil ich mich dann selber auch nicht ablenke, dann, weil es halt nicht passiert. Dann merke ich immer, ah, okay, und ich möchte ja dazu beitragen, dass Menschen so aufmerksam wie möglich sein können, dass die auch wirklich sich auf den Inhalt einlassen können. Und dann wächst auch meine Bereitschaft, etwas zu tun, was eben die Bedürfnisse von anderen mit erfüllt, dass die sich einlassen können. Und dann mache ich vieles, aus einer Bereitschaft heraus eben beizutragen, weil ich möchte ja auch, dass meine Inhalte ankommen.
Ich lese noch zwei B Punkte auf der Liste und vielleicht wollt ihr darauf antworten. Der eine ist, das ist das klingt interessant, ist aber bei uns nicht anwendbar. Und der andere ist, das ist ja völlig untauglich fürs Arbeitsleben. Also das mit dem Arbeitskontext höre ich schon öfter mal als Einwand hier am Training oder an den Inhalten. Wie
Ja,
reagiert?
das hören wir auch immer wieder mal, dass Leute sagen halt, ja, das wäre bei uns aber so gar nicht anwendbar. Oder manchmal sagen die Leute auch, na ja, das bringt ja nichts, wenn wir das lernen, die anderen können es ja deswegen trotzdem nicht. Also explizit bei diesem Satz, das ist bei uns so nicht anwendbar, frage ich nach, ne? Weshalb denken Sie das? Was konkret halten Sie für nicht anwendbar? Also ich würde das dann gerne verstehen, ne? So diese Pauschale, mit der kann ich dann wenig anfangen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass GFK-Bestandteile in jedem Unternehmen sinnvoll sind und man kann sie auch anwenden. Und das bestätigen auch Leute, die wirklich intensiv dranbleiben an dem Thema und das einbringen im Unternehmen. Die bestätigen ja auch, dass es machbar und umsetzbar ist. Also bei denjenigen, die nachfragen, sei so nicht umsetzbar, frage ich halt nach, was konkret. Das hilft mir dann schon mal weiter.
Ja, das sind so Rückmeldungen, die beziehen sich auch mehr auf das Training, weniger auf mich als Person. Und das fällt mir deutlich leichter, damit umzugehen.
Grundsätzlich ist ja Nachfragen sowieso oft das erste Mittel der Wahl, um es einfach besser zu verstehen, was die Person meint, weil es kommt nicht selten einfach so eine pauschale Aussage. Und dann ist es ja immer hilfreich, auch für beide Seiten, das mit einer Beobachtung zu unterfüttern, dass man das einfach besser nachvollziehen kann, worum es der Person gerade geht, bei ihrem Unwohlsein mit irgendetwas.
Ja, genau, Alexio, das, was du gerade sagst, schlägt so für mich die Brücke zu dem vorhergehenden Podcast. Dieses Nachfragen und erstmal pauschale Antworten klären und wirklich herausfinden wollen, worum geht's dieser Person? Welche Bedürfnisse sind da gerade nicht erfüllt? Ja, von daher ist für mich so dieses Thema auch gerade rund an dieser Stelle. Man könnte auch sagen, du hast es auf den Punkt gebracht, Alexio.
Das freut mich jetzt aber.
Während wir uns eben so darüber ausgetauscht haben, fiel mir nochmal so ein Zitat von Mark Twain ein. Das habe ich jetzt kürzlich gerade an so einem Blumenladen auf so einem netten Schild nochmal verewigt gesehen. Und dieser Mark Twain sagte: Ich hatte in meinem Leben viele Sorgen. Die meisten dieser Sorgen haben aber nie real existiert, nur in meinem Kopf. Genau, das ist so das Wesen ja von Sorgen, ne? Dass wir sie im Kopfe haben, aber dass sich das, was wir da uns im Kopfe uns ausdenken, was passieren könnte, in vielen Fällen gar nicht eintritt. Und das habe ich nochmal gerade so bemerkt, auch als wir uns ausgetauscht haben. Wir haben uns, also aus meiner Wahrnehmung zumindest heraus, so über viele Sätze ausgetauscht, die wir selber nie gehört haben, aber die wir auch kennen, dass sie kommen könnten.
Ja, man kann diesen Befürchtungen ganz gut vorbeugen. Also bei mir gibt es am Anfang so Regeln, wie wir miteinander umgehen wollen. Und dann steht halt immer dabei, Störungen zeitnah ansprechen. Also die Mücke ansprechen, bevor sie zum Elefanten wird. Da kann man vieles abfangen. Wie ich vorhin schon erwähnte, innerhalb des Trainings immer wieder die Möglichkeit gebe, Wünsche zu äußern. Menschen ihre Verantwortung bringen, indem man sie auffordert zu sagen, was brauchst du noch, damit du zufrieden aus dem Training gehst? Und wenn dann tatsächlich etwas kommt, sich zunächst mal zu bedanken, dass die Person den Mund aufgemacht hat, empathisch darauf eingehen, ergründen, welche Bedürfnisse kommen denn mit dieser Kritik gerade zu kurz und dann eben auch zeigen, also versuchen, die Person ins Boot zu holen, wenn es irgendwie möglich ist. Allein schon dieser Versuch, dass darauf eingegangen wird, ist ja schon wohltuend. Und dann bin ich fest davon überzeugt, und das zeigt zumindest auch meine Erfahrung, kommen diese Hammer-Kritikpunkte gar nicht, die der eine oder andere vielleicht befürchtet.
Ich freue mich gerade an unserem Team, was da für eine geballte Kompetenz zusammenkommt. Das ist immer wieder so schön zu erleben für mich. Oh, ich freue mich drüber.
Vielleicht auch eine gewisse Erfahrung im Umgang mit oft kommender Kritik. Wer weiß.
Dann bis zum nächsten Mal. War mir eine Freude.
Gleichfalls. Tschüss.
Ebenso.
Ja, und ich will euch noch hinweisen, falls ihr mehr wollt, dann schaut einfach unter.
www.ktraining.org.
In dem Sinne, Servus.